Hallo und herzlich willkommen zum Subscribed Industry Podcast. Mein Name ist Julius Klemko und zu Gast habe ich heute Michael Huth. Michael ist seit 9 Jahren Leiter Marketing und Vertrieb und Prokurist bei der Firma Zimmer und Kreim GmbH und Co. KG. Als staatlich geprüfter Maschinenbautechniker sammelte er bereits zuvor über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Funkenerosion. In dieser Folge sprechen wir über den Wandel vom reinen Maschinenbauer hin zum Softwareentwickler, die Entstehung der Idee für Pay-per-Use bei Zimmer und Kreim, Pay-per-Use als Wettbewerbsvorteil und den Umgang mit dem unternehmerischen Risiko, sowie über Schwierigkeiten und die nötigen Kompetenzen beim Vertrieb digitaler Produkte. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo Michael Huth, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Julius, ich grüße dich.
Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Du arbeitest für die Firma Zimmer und Kreim mit Sitz in Brenzbach, südöstlich von Darmstadt. Alfred Zimmer und Klaus Kreim gründeten das Unternehmen 1985 und seither bietet ihr Lösungen rund um das Erodieren an. Und das in mehr als 30 Ländern mit rund 100 Mitarbeitern. Michael, gib uns doch bitte einen kurzen Abriss über die Produkte von Zimmer und Kreim und die Branchen, an die ihr liefert.
Ja, gerne, Julius. Ja, gestartet hat das vor mittlerweile über 35 Jahren als klassischer Maschinenbauer im Bereich der Funkenerosion, also mit Strom, Material abtragen, wurde von einem russischen Ehepaar erfunden. Und wir haben uns dann relativ rasch um die Automatisierung unserer eigenen Maschinen gekümmert. Und das ist letztendlich, sage ich mal, dann darin geendet, dass wir nicht nur unsere eigenen Maschinen automatisieren, sondern dass wir letztendlich alle Prozesse, die man braucht in dieser Branche, Werkzeug- und Formenbau, in der wir tätig sind, komplett automatisieren kann. Und ja, das Zünglein an der Waage ist mittlerweile die Software, wie bei vielen Produkten. Da haben wir mittlerweile ein eigenes Entwicklerteam, schon über 20 Jahre, wo wir letztendlich auch für unsere Automation die eigene Software entwickeln, Prozessmanagement, Jobmanagement, quasi eine Werkstatt-Shopfloor-Software, die wir entwickelt haben. Die Branchen ist sicherlich über 80% der Werkzeug- und Formenbau, also das heißt Kunststoff-Spritzguss-Formenbau ist unser Hauptkundenkreis. Dann liefern wir natürlich in die Turbinenschaufelindustrie, Medical-Industrie, natürlich Automotive. Ja, ich sage mal, das Paradepferd Deutschlands, was momentan ja so ein bisschen am Wackeln ist natürlich oder in einem starken Umbruch sich befindet. Das heißt also Automotive, Medical, Turbinenschaufelindustrie. Das ist so, sage ich mal, unsere Hauptkundenklientel.
Du hattest jetzt gerade Softwarelösungen angesprochen. Damit Zimmer und Kreim überhaupt diese digitalen Mehrwertlösungen anbieten kann, musstet ihr, vermute ich mal, in den letzten Jahren einiges an neuen Kompetenzen aufbauen. Erst wart ihr reiner Maschinenbauer, heute auch Softwareentwickler. Kannst du uns diesen Entwicklungspfad einmal näher darstellen, bitte?
Ja, also das hat natürlich angefangen damit, dass wir zunächst erstmal unsere eigenen Maschinen automatisiert haben und mit entsprechenden Softwarelösungen versehen haben. Und für uns ein ganz wichtiger Punkt ist die Datendurchgängigkeit. Ja, die Frau Merkel hat ja vor ein paar Jahren das Industrie 4.0 ausgerufen. Keiner konnte so richtig etwas damit anfangen, weil es eine sehr, sehr große Sache ist. Und für unsere Branche bedeutet das im Grunde genommen, der digitale Zwilling muss letztendlich in ein physikalisches Teil umgewandelt werden. Und das ist eben der Bereich, in dem wir tätig sind. Das heißt, wir haben mit ganz vielen Spielern zu tun. Das fängt bei uns im CAD-CAM-System an, wo die digitalen Daten vorhanden sind, um letztendlich ein physikalisches Teil herzustellen. Und dafür, für all diese Prozesse, haben wir Schnittstellen entwickelt für die unterschiedlichen Gewerke. Und das ist die große Herausforderung für uns, dass es eben da nicht standardisierte Schnittstellen gibt und wir immer wieder letztendlich zwischen Maschinenhersteller und Software sitzen, um entsprechend Dinge zu konvertieren.
Inwiefern seid ihr vielleicht schon bereits vorgedrungen in Richtung künstliche Intelligenz, vorausschauende Wartung?
Ja, das ist bei uns im Moment, sage ich mal, auf der Agenda, wobei man offen sagen muss, das steckt bei uns schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Damit fangen wir an, Daten zu sammeln, dass die Kunst natürlich dabei ist, aus diesen großen Mengen an Daten, die man über eine Maschine sammeln kann, dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also Daten sammeln ist ja an für sich nicht schwierig, aber dann letztendlich die richtigen Dinge davon abzuleiten, das ist die große Herausforderung. Der stellen wir uns auch, wobei man muss fairerweise sagen, da sind wir schon, glaube ich, noch am Anfang. Aber das ist, ich sage mal, schon ein Thema für uns.
Wie haben eure Kunden das aufgefasst, eure Reise vom Maschinenbauunternehmen hin auch zum Software- und Lösungslieferanten?
Ja, ich glaube, für einen klassischen Werkzeug- und Formenbauer ist Software im Grunde genommen, wir werden nicht als Softwarefirma wahrgenommen. Also wir sind mittlerweile einem Drittel unserer Tätigkeit softwarelastig. Aber in der Kundenbetrachtung werden wir nach wie vor noch als Maschinenbauer wahrgenommen. Gibt da so einen schönen Ausspruch, in der Branche wird Wert in Kilogramm bemessen. Ja, also das heißt, eine große, schwere Maschine, die darf viel kosten, eine hochwertige Software, die auch sehr viel Nutzen generiert, ist ja nur Copy and Paste. Ja, das ist so ein bisschen die Branchenmentalität, gegen die wir arbeiten, um da auch als Softwareunternehmen wahrgenommen zu werden.
Das heißt, es ist so, dass du sagen würdest, heute nimmt der Kunde diesen Mehrwert noch nicht wirklich als Alleinstellungsmerkmal von euch auf, ja?
Ja, also wir sind da schon auf einem guten Weg. Ich sage mal, der Kunde hat erkannt, dass er zum Beispiel im CAD-CAM-System, da hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Früher hat man am Zeichenbrett gestanden und heute kann man das mit ein paar Mausklicks eben schnell ändern. Also da hat sich das komplett vollzogen. Ich sage mal, das wird schon wahrgenommen, dass Software einen Mehrwert bringt, aber es hat noch nicht, in meinem Dafürhalten, noch nicht den Stellenwert für uns in der Kundensicht, wie wir das gerne hätten.
Kommen wir einmal zu eurem neuen Angebot, das Pay-Per-Use-Modell. Seit wann seid ihr damit auf dem Markt?
Ja, wir haben, Anfang letzten Jahres, das ins Leben gerufen für Zimmer und Kreim. Hintergrund war eigentlich relativ banal. Die Investitionen in neue Maschinen, Investitionsgüter, wir sprechen hier von 100.000 und mehr an Investitionssummen, war natürlich jetzt mit Corona und auch Automobilindustrie hat ja vorher schon gekriselt mit diesem Skandal und so weiter. Und letztendlich die Schwierigkeit, Investitionen durchzubekommen bei den Unternehmen. Das war der Ansatzpunkt für das Pay-Per-Use. Da steckt natürlich noch mehr dahinter. Aber jetzt aus meiner Sicht als Vertriebsleiter bei Zimmer und Kreim habe ich natürlich händeringend nach einer Möglichkeit gesucht, den Kunden von diesem Pay-Per-Use-Modell, zu begeistern.
Wie bist du selbst darauf gekommen? Du hattest die Problemstellung, dass ihr weniger Absatz findet. Die Maschinen sind sehr teuer. Der Kunde wollte nicht mehr in diese Vorleistung gehen. Dann hast du dir als Vertriebsleiter überlegt, wie du dieses Problem angehen kannst. Wie bist du auf diese Lösung oder auf diese Möglichkeit des Pay-Per-Use gekommen?
Ja, also ich habe da, an meiner Seite auch einen sehr innovativen Geschäftsführer, der also auch sehr, sehr offen ist für solche Dinge. Und ich habe einfach ein Beispiel aus meinem privaten Umfeld genommen. Ich habe zwei Kinder, die beide jetzt schon in dem Alter sind, wo sie Auto fahren. Und ich habe gesagt, meine Tochter interessiert nicht, was das Auto kostet. Die will nur wissen, was sie im Monat fürs Leasing bezahlen muss, dass sie das Auto fahren kann. Und das war so ein Ansatz, wo man gesagt hat, ob das beim Mobiltelefon ist, ob das beim Auto ist. Es gibt schon so viele Modelle, wo das umgesetzt ist. Es ist ja nichts Neues. Das ist nur für den Maschinenbau was Neues. Ja. Und ich glaube, dass es für unsere Kundschaft nur Vorteile hat. Also es gibt eigentlich keine Nachteile dadurch, weil ich schone meine Liquidität. Ja, ich muss eben nicht mit der Bank sprechen, ob sie jetzt so vertrauen, dass ich jetzt so vertrauenswürdig bin, dass sie mir jetzt Geld leihen. Ja, oftmals sagen die, ja, wenn du dein privates Häuschen, mit einbringst, dann gebe ich dir Geld. Das sind alles Dinge, mit denen, KMUs zu kämpfen haben, wenn sie Investitionen stemmen wollen.
Gibt es neben diesem Thema der Investition noch andere Vorteile, andere Nutzenversprechen, die du siehst für eure Kunden in diesem Geschäftsmodell Pay-Per-Use?
Ja, es ist natürlich extrem bedarfsgerecht gebaut. Denn der Klassiker ist ja bei diesen Summen, dass man das nicht, irgendwie aus dem Cashflow bezahlen kann, sondern man geht zur Bank, man liest solche Systeme. Und damit habe ich eben eine entsprechend fixierte Laufzeit, in der Regel 60 Monate, also 5 Jahre wird das letztendlich linear abgeschrieben oder finanziert. Und gerade in der jetzigen Phase, wo viele Unternehmen auf Sicht fahren, die wissen nicht, wie viele Aufträge das sie haben oder auch nicht, ist das einfach eine bedarfsgerechte Lösung. Habe ich viele Aufträge, kann ich auch ein bisschen mehr für die Nutzung der Maschine bezahlen, weil ich ja letztendlich an meinen Kunden verrechnen kann. Habe ich mal einen Monat dabei, wo ich eben ganz wenig oder keine Arbeit habe, dann sind auch meine Kosten sehr niedrig. Also das heißt, es ist sehr transparent. Ich kann es 1:1 auf meine Dienstleistung umlegen. Also sehr transparent, sehr bedarfsgerecht. wenn viel Arbeit da ist, habe ich die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu zahlen. Und das Schöne daran ist ja, das, was ich zahle für das Pay-Per-Use, das wandert auf ein virtuelles Sparbuch mit dem Ziel, letztendlich die Anlage irgendwann auszulösen oder wenn ich genügend Stunden damit gearbeitet habe, dann geht die Maschine automatisch in meinen Besitz über oder in den Besitz des Kunden.
Das ist jetzt interessant, was du sagst. Das bedeutet, eure Verträge sind schon so ausgelegt, dass vielleicht eine Art Mietkauf nahe kommt, ja. Also der Kunde zahlt eine monatliche, ich vermute mal eine monatliche Basisgebühr und darüber hinaus ja. die nach Stunde. Zahlt der Kunde eine Stunde, ja?
Genau.
Nach Stundennutzung. Ja. Und wenn er dann irgendwann eine gewisse Schwelle erreicht hat, dann würde das Produkt automatisch in seinen Besitz übergehen. Ist das korrekt?
Genau. Genau so ist das. Also es gibt verschiedene Szenarien. Das, denke ich mal, am häufigsten angestrebte Szenario wird sein, dass man bedarfsgerecht zahlt, also nach Nutzung eben, und dass dann irgendwann der Punkt da ist, wo der Kunde sagt, okay, es bleibt jetzt noch ein Restwert von, sage ich jetzt mal, 20.000 Euro, die löse ich jetzt aus, oder man lässt es einfach laufen und dann ist irgendwann mit der benutzten Stundenzahl der Punkt erreicht, wo letztendlich die Investition getätigt ist und dann geht letztendlich die Anlage in den Kundenbesitz über, aber er hat auch die Möglichkeit zu sagen, im Worst Case, ich habe nach 2 Jahren keine Arbeit mehr für diese Anlage und dann könnte ich die Anlage auch wieder zurückgeben. Ja, ich komme dann also ohne Probleme auch aus dieser Verbindung heraus, beziehungsweise, ich sage mal, gibt noch eine dritte Variante, wie man das jetzt vielleicht vom Mobiltelefon kennt, dass man sagt, nach 2 Jahren will ich wieder das neueste Modell haben. Ja, oder beim PKW nach 3 Jahren Leasing hole ich mir wieder ein neueres Modell. Wird wahrscheinlich beim Maschinenbau nicht so sehr passieren, aber die Möglichkeit bestünde auch, dass wenn wir in 2 Jahren eine neue Maschinengeneration auf den Markt bringen, dass der Kunde sagt, okay, ich habe die jetzt genutzt, die Maschine, habe dafür bezahlt, jetzt geht die zurück und jetzt bekomme ich einfach das neueste Modell, weil das neueste Modell ist wieder 10-20% schneller zum Beispiel in der Bearbeitung.
Ihr würdet dann die alte gebrauchte Maschine dann auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen?
Genau. Also das trauen wir uns zu. Ich glaube, so, ich sage mal, mutig sind wir. Wir haben das auch analysiert. Es gibt ganz, ganz wenige junge gebrauchte Maschinen, Zimmer- und Kreimmaschinen auf dem Markt. Das heißt, unsere Kunden halten ihre Maschinen in der Regel 10, 15, 20 Jahre, bevor diese Maschinen ausgetauscht werden. Und wenn ich jetzt, wir rechnen auch damit, dass wenn wir, ich sage mal, 10 oder 20 solche Projekte haben, dass vielleicht auch einer dabei ist, der in dieser jetzigen Situation vielleicht in Schieflage gerät und muss die Anlage zurückgeben. Aber das sehen wir nicht als Problem.
Ja, da kommen wir ja schnell in dieses Thema des Risikos mit rein. Früher wurden ja mit Vertragsabschluss 60%, 70%, 80% des Umsatzes generiert. Heute in diesem Pay-Per-Use-Modell, da hast du eher die Situation, dass 100% des Umsatzes erst nach Vertragsschluss erwirtschaftet werden über die Laufzeit dieses Pay-Per-Use-Modells. Wie geht ihr mit diesem Umsatzrisiko um, das ihr da habt?
Ja, das ist so. Darüber sind wir uns auch bewusst. Wir gehen hier schon mit in das unternehmerische Risiko unserer Kunden. Also das heißt, in den ersten Status haben wir im Grunde genommen die ersten Projekte letztendlich auch wieder rückfinanziert über Leasingpartner. Das heißt, wir schließen den Vertrag mit unserem Kunden ab und finanzieren die Maschine, die wir dem Kunden zur Verfügung stellen, letztendlich über einen Finanzierungspartner. Glücklicherweise haben wir jetzt aber einen Partner gefunden, der letztendlich als Kunde, wir verkaufen an einen Partner, der sich auf Pay-Per-Use-Modelle spezialisiert hat, verkaufen wir die Anlage an diesen Partner. Hinter diesem Unternehmen stecken Investoren, die letztendlich Geld in den Topf geben und sagen, ich möchte am Jahresende eine Rendite von 8% haben. Und dieser Partner hat sehr professionell das Pay-Per-Use-Modell aufgebaut. Und da kommt dann letztendlich auch noch ein zweiter Schritt hinterher. Also das Pay-Per-Use-Modell ist im Grunde genommen eigentlich, soll vertriebsunterstützend für uns wirken im ersten Step. Im zweiten Step ist es natürlich so, wir lesen natürlich die Betriebsstunden aus, um eine entsprechende Abrechnung dahinter zu legen. Und wir können natürlich hier auch noch mehr Maschinendaten sammeln, mit denen wir dann in Richtung Predictive Maintenance Dinge anstoßen wollen, um ganz einfach hier dem Kunden noch einen Zusatznutzen aufzuzeigen.
Ja, können wir noch mal einmal kurz auf die Vorteile für Zimmer und Kreim eingehen, was dieses Pay-per-Use-Modell angeht. Also du hattest jetzt einmal davon gesprochen, wahrscheinlich bessere Vertriebschancen. Du hattest eben gerade angesprochen, ihr sammelt Daten, um vielleicht noch weitere Services in Zukunft anbieten zu können, um dem Kunden einen höheren Mehrwert zu versprechen. Was stellt ihr euch darüber hinaus noch vor, was an Vorteilen, an Nutzen für euch dabei rausspringt?
Was versprechen wir uns davon mit dem Pay-per-Use-Modell? Die Problematik, die wir in der jetzigen Situation, Maschinenbau hat sicherlich aktuell Herausforderungen zu meistern. Es gibt unserer Meinung nach zu viele Spieler im Markt. Da muss sicherlich irgendwo eine Bereinigung auch stattfinden. Und was passiert, wenn die Nachfrage kleiner ist wie das Angebot, die Preise fallen? Und wir sind, sage ich mal, ein klassisches KMU, 100 Mitarbeiter. Wir sind da einer der kleineren Spieler, sehr spezialisiert. Ich sage mal, wir schneiden den Maßanzug. Also wir machen nichts von der Stange, sondern den Maßanzug, der wirklich perfekt passt. Und diesen Preiskampf, den können wir nicht gewinnen. Da haben andere, die in Asien fertigen, einfach ja bessere Voraussetzungen wie wir, auch in den Stückzahlen. Also das heißt, für uns ist das...
Ihr erhofft euch hiermit einen Wettbewerbsvorteil, einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den
Definitiv, Wettbewerbern. Weil, wie ich schon angesprochen habe, die Tochter, die interessiert nicht, ob das Auto jetzt 20, 30, 40.000 Euro kostet, sondern die will wissen, was kostet mich das pro Monat und verspricht sich dadurch einen Nutzen, Image, was auch immer. Und beim Kunden ist es letztendlich so, er hat transparent, er weiß genau, was ihn die Stunde kostet. Er weiß, was er an Nebenkosten hat und kann entscheiden, ja, nein. Und vor allen Dingen haben wir ja im Moment die Situation, viele Kunden können keine Neuinvestitionen tätigen. Also was tun sie? Sie reparieren die alten Maschinen. Das heißt, das kostet auch entsprechend unter Umständen viel Geld und sie arbeiten mit, in Anführungszeichen, veralteter Technik, sind also nicht auf dem Stand der Technik, weil sie einfach momentan die Neuinvestition nicht stemmen können. Oder die Chefs sagen, ja, habt ihr den Schuss schon gehört, ja, Corona? Und das ist einfach für uns die Möglichkeit, hier Kunden von den nächsten Schritt zu gehen, zu überzeugen.
Ja. Wie fallen denn da die ersten Stimmen der Kunden aus, mit denen ihr redet derzeit zu dem Pay-per-Use-Modell? Würdest du sagen, dass ihr da auch auf hohen Anklang trefft oder wie ist das einzuordnen?
Ja, wir treffen auf sehr hohen Anklang. Das Interessante oder das Witzige dabei ist, viele fragen, wo ist der Haken? Es gibt eigentlich keinen Haken. Ich sage mal, der Kunde zahlt für das, was er nutzt. Natürlich, wenn man das Geld auf der hohen Kante hat und sagt, jetzt verhandeln wir mal über die Maschine, dann kann er da natürlich einen entsprechenden Nachlass raushandeln. Ich sage mal, für denjenigen, der Geld hat, der kauft, der wird auch immer kaufen. Ja, für denjenigen, der sagt, ich bin jetzt gerade in der Wachstumsphase, ich sage mal, ich muss einfach vorwärts gehen, ich brauche jetzt liquide Mittel, ich kann nicht meine eigene Bilanz damit runterziehen, aber ich will vorwärts gehen, für den ist das ein ideales Modell.
Ja, und genau für diese Zielgruppe, für die das jetzt ideale Modell ist, da kann ich mir vorstellen, habt ihr aber auch von eurer Seite dann Überlegungen, welchem Kunden kann ich das geben und welchem Kunden kann ich das eben nicht anbieten, Pay-per-Use. Wie schätzt du das ein?
Ja, also natürlich läuft, sage ich mal, in dieser Verbindung im Hintergrund die klassischen kaufmännischen Prozesse, also Bonitätsprüfungen, die Dinge müssen natürlich getan werden, ja. Weil man muss ja gucken, dass man das Risiko abschätzen kann. Ich sage ich mal, steht der Kunde kurz vor der Insolvenz, dann wird er sicherlich eine Maschine von uns gerne nehmen, aber er wird sie nicht bezahlen können, ja. Also diese kaufmännischen Prozesse, die laufen natürlich im Hintergrund, das ist ganz klar, aber das haben wir standardisiert. Wenn jetzt so ein Projekt reinkommt, dann wird das natürlich geprüft. Und wenn das nicht passt, dann muss man natürlich mit dem Kunden reden. Also er muss natürlich eine gewisse Bonität haben.
Muss er mitbringen, ja. Du bist Vertriebsleiter und Marketingleiter bei euch. Ich möchte gerne mit dir jetzt nochmal einen Blick auf den Vertrieb von digitalen Produkten werfen. Mhm. Mit euren etablierten Softwarelösungen zeigt ihr ja, dass ihr sehr erfolgreich seid.
Ja.
Was würdest du sagen, ist das Schwierige am Vertrieb von digitalen Produkten?
Ja, auch da kann ich ein Beispiel nennen. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir, ich sage mal, gewisse Funktionalitäten in der Maschine schon per se integriert haben und die letztendlich on demand freischalten können. Das heißt, ich sage mal, eine gewisse Sonderfunktion von der Maschine, die ein Kunde vielleicht nicht immer braucht, aber wenn er sie dann mal braucht, ist sie für ihn Gold wert. Und ich sage mal, in diese Richtung gehen wir. dass wir zum Beispiel eine gewisse Funktion für einen Zeitraum X freischalten. Zahlt der Kunde dann, ich sage jetzt mal 5 € im Monat dafür, jetzt um eine Zahl zu nennen. Und nach 3 Monaten sagt er, jetzt ist der Auftrag abgearbeitet, jetzt brauche ich das nicht mehr. Ja, also eigentlich auch eine tolle Lösung. Aber auch da ist wieder die Schwierigkeit, digitale Funktionalitäten. Der Kunde sagt, ihr müsst doch nur ein Häkchen setzen, ja, um diese Funktion freizuschalten. Ja, das ist so. Natürlich haben wir diese Funktionalität vorher eingebaut. Ja, das ist ähnlich beim PKW. Da sind ja auch schon die ganzen Kabelstränge für die ganzen Funktionalitäten drin. Und dann entscheidet die Konfiguration des Fahrzeuges, was jetzt angestöpselt wird.
Ja, ja. Ihr hattet ja genauso im Vorfeld Projektmanagementkosten, Produktmanagementkosten, Entwicklungskosten, genau. Planung. Ja, genau. All das. Ja. Und das müsst ihr euch ja natürlich monetarisieren lassen. Das ist
ja
ganz klar.
Ja. Das ist wieder, Eis wird in Kilogramm gemessen. Also das ist einfach in der Branche schon noch, sage ich mal, sehr stark verbreitet. Aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Die nächste Generation steht in den Startlöchern, die sind mit anderen Dingen groß geworden. Und da wird es auch wieder, da wird es, glaube ich, ein Umdenken geben. Ja, dass man einfach nach Funktionalität das bewertet.
Wie bringst du jetzt deiner Vertriebsmannschaft bei, was Pay-Per-Use ist und wie man das am besten vermarkten kann?
Schwierig. Ja, also wir haben, lange Verbindungen mit unseren Vertriebspartnern. Also wir sind da klassisch aufgestellt mit Handelsvertretern, die gewisse Gebiete bearbeiten. Und ja, schwierig, muss ich sagen. Die leben natürlich noch in dem klassischen Modell. Ich verkaufe etwas, ich bekomme Provision, alle sind glücklich. Heute funktioniert die Welt aber anders. Ich muss den Kunden erstmal, mit der kostenlosen App locken. Und dann irgendwann schiebe ich die Pro-Version hinterher, die dann eben 5 € im Monat kostet. Ja, dann fragt der Vertreter, ja, wann kriege ich meine Provision? Also das sind sicherlich auch vertriebliche Herausforderungen, wo speziell, dann Personen, die das schon 20, 30 Jahre lang machen, das ist auch ein Lernprozess, immer wieder wie bei der Erziehung, immer wieder das Vorbringen, wo der Nutzen liegt. Aber ja, auch eine Herausforderung, das, in die Vertriebsmannschaft reinzubekommen. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der da offen ist für solche Dinge. Und die anderen, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe das ja natürlich auch wir haben das in unserer Vertriebsmannschaft vorgestellt, das Pay-Per-Use-Modell. Und man hat dann in die Augen von den Leuten geschaut und hat dann gemerkt, okay, die haben gedacht, wo ist jetzt der Haken und wann kriege ich meine Provision? Ja.
Ja, genau. Das ist in der Tat ein Problem oder eine Herausforderung, mit der ja jedes Unternehmen zu kämpfen hat, das jetzt heutzutage eine Pay-Per-Use-Lösung an den Markt bringen möchte. Habt ihr da für euch, oder ich höre jetzt so raus, dass ihr für euch da aber auch noch nicht den heiligen Gral gefunden habt. Ja? Ihr seid auch da an der Stelle noch ein bisschen am Testen, am Schauen, wie kann man die Vertriebskollegen am besten motivieren, auch dieses Produkt zu verkaufen?
Ja, es funktioniert perfekt in der Ansprache mit dem Kunden, dass man sagt, okay, du musst jetzt nicht 100.000, 150.000 Euro investieren, sondern du kannst bedarfsgerecht das Ganze letztendlich mit einer sehr, sehr kurzen Laufzeit, also das heißt auch das Risiko minimieren. Wir haben im Moment natürlich eine Verunsicherung im Markt. Viele wissen nicht oder können nicht langfristig planen. Das ist ohnehin, denke ich mal, ein Gesellschaftsproblem. Ja, ich sage immer Amazon-Problem, heute bestellen, morgen liefern. Das wird ja alles immer schnelllebiger. Und da sind eben halt auch solche flexiblen Lösungen gefragt in der Kundschaft. Und das wird sich aber unserer Meinung nach durchsetzen. Und in unserer Gesamtbetrachtung wird das Pay-Per-Use vielleicht 10% am Ende des Tages ausmachen. Also wir werden da weiterhin klassisch die Kunden haben, die sagen, wenn, dann kaufe ich. Ja, wenn ich mir es nicht leisten kann, dann kaufe ich nicht. Ja, diese Kunden sind schon noch, sage ich mal, in der großen Anzahl da. Und da haben wir auch nichts dagegen. Aber wir schaffen es eben sehr gut, mit dem Pay-Per-Use mal ins Gespräch zu kommen. Und wenn am Ende des Tages ein Kauf rauskommt, ist alles gut.
Ja, absolut. Der Job gemacht.
Ja, genau.
Wo du das mit der Kundenansprache jetzt nochmal ansprichst. Ja, sehr häufig hört man ja heutzutage beim Angebot von nutzungsbasierten Geschäftsmodellen ändert sich im Grunde die Businesslogik von Produktorientierung hin zu Kundenorientierung. Kannst du den Satz nachvollziehen oder würdest du eher sagen, wir waren doch immer schon kundenorientiert unterwegs?
Ja, also das lernt man natürlich, wenn man im Vertrieb ist, lernt man das ja so in der einen oder anderen Vertriebsschulung, ja, kundenorientierte Lösungen. Also ich glaube, dass wir da als Simon Greim ganz gut unterwegs sind in der Richtung. Das macht das, glaube ich, auch aus, dass wir da jetzt im Maschinenbau eine der ersten sind, die, ich sage mal, dieses Pay-per-Use angegangen sind. Ich meine, da können wir ja kein Patent drauf anmelden. Ja, das kann jeder machen. Wir müssen nur einfach schauen, dass wir das, was wir uns jetzt da erarbeitet haben, möglichst effektiv umsetzen, um da vielleicht ein, zwei Schritte vor den Großen zu sein, die in solchen Modellen vielleicht auch nicht umgehen können.
Aber ist denn die Kundenansprache heute eine andere aus deiner Sicht als vielleicht noch vor 5 Jahren?
Ja, ich glaube, dass es auch ein Stück weit mit Generationswechsel zu tun hat. Ich glaube, dass das Besitzen wollen von Gütern immer mehr in den Hintergrund kommen wird. Jetzt auch noch ich bin so ein Metapher-Fan. Wer braucht eine Bohrmaschine? Keiner braucht eine Bohrmaschine, es braucht nur jeder ein Loch in der Wand. Und wenn ich für das Loch dann 1 Euro bezahlen muss, ja, dann ist das so. Ja. Und ich glaube, das wird immer mehr, sage ich mal, zunehmen, diese Einstellung.
Damit der Vertriebler dieses Verständnis gewinnt, dass sich vielleicht die Kundenansprache heute ändern muss, als vielleicht noch im Verhältnis zu früher, als es nur um den reinen Maschinenverkauf ging, braucht er ja eventuell neue oder andere, ja, Kompetenzen. Spricht man ja schnell von digitalen Kompetenzen. Was glaubst du, müssen deine Mitarbeiter, deine Kolleginnen und Kollegen an neuen Kompetenzen lernen? Oder womit müssen sie ausgestattet sein, damit sie in dieser Kundenansprache erfolgreich sind?
Ja, also ich glaube, Vertrieb ist unheimlich viel Menschenkenntnis. Natürlich, die Technik wird vorausgesetzt heute, dass man die natürlich auch beherrscht. Aber ich glaube, ja, Menschenkenntnis, Neugier, Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem, das sind die Skills, die ein Vertriebler meiner Meinung nach braucht. Natürlich muss der auch wissen, wie die Maschine funktioniert, aber das tritt immer mehr in den Hintergrund, ist mein Gefühl. Der Kunde setzt voraus, dass die Maschine das kann, was er machen will. Das ist Voraussetzung. Ansonsten braucht man gar nicht antreten. Ich glaube eher, dass man ein Menschenkenner sein muss, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass man sich immer wieder seinem Gegenüber, also sprich den Kunden, anpassen muss. Natürlich, wenn das ein klassischer Kandidat ist, der sagt, wenn ich das Geld nicht habe, dann kaufe ich nicht, dann kann ich mir, glaube ich, mit Pay-per-Use den Mund fusselig reden, der wird das nicht wollen. Ich glaube, das ist auch schwierig zu schulen, glaube ich.
Ja, man muss ja sicherlich ein gutes Fingerspitzengefühl als Vertriebler mitbringen. Wie würdest du diese Kompetenz des unternehmerischen Denkens einschätzen? Ein Vertriebler heute ein höheres unternehmerisches Denken mitbringen als vielleicht noch vor 5 Jahren?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass das schon immer wichtig war, aber das wird sicherlich immer wichtiger. Und ich glaube eben halt auch, das kaufmännische Verständnis ist eben ein ganz wichtiges, denn wir haben es in der Regel ja schon sehr, sehr häufig mit, ja, ich sage mal, Fachleuten zu tun, die ihren Prozess sehr, sehr gut kennen und auch erwarten, dass man da mitdiskutieren kann, wenn es um die Fachfragen geht. Aber die Entscheidung fällt woanders. Ja, die Entscheidung fällt entweder beim Kaufmann oder beim Chef, der sagt, was kostet mich dieser Spaß und wie lange dauert es, bis ich das Geld zurückhabe? Ja, und da kommt eben auch wieder diese kurzfristige Pay-per-Use. Ich muss erstmal nicht die 100.000 Euro auf den Tisch legen, sondern ich sage, okay, für die Dienstleistung, Transport, Inbetriebnahme, das ist deine Anzahlung auf das Ganze. Das ist aber, ich sage mal, ein kleiner Betrag. Und dann zahlst du das, was du benutzt. Und das kann ich natürlich sofort in eine Return- und Investment-Kalkulation stecken und sagen, okay, ich habe einen Auftrag für 10.000 Euro. Dafür muss ich eine Maschinennutzung von 4.000 Euro bezahlen, bleiben mir 6.000 Euro übrig. Gut, da habe ich noch 2.000 Euro Lohnkosten, sage ich jetzt mal. Also bleiben mir 4.000 Euro im Monat übrig. Und dann sagt der Chef, wo muss ich unterschreiben? Hoffentlich.
Ich würde gerne noch mal das Pay-per-Use im Maschinen- und Anlagenbau vergleichen mit dem Software-as-a-Service-Geschäft. Im SaaS-Geschäft ist es ja so, die Applikation wird subscribed. Der Kunde hat vielleicht erstmal eine kostenfreie Version dieses Produkts, vielleicht für einen Monat, vielleicht länger. Und er muss sich irgendwann oder er wird sich irgendwann dafür entscheiden, dass er dieses Produkt weiter nutzen möchte und dann vielleicht in einer anderen Preiskategorie. Häufig gibt es ja 2, 3, vielleicht auch 4 Preiskategorien für diese SaaS-Produkte. Mhm. Das heißt, der Anbieter des SaaS-Produkts kann er hat die Hoffnung, dass über die gewisse Zeit, über eine Laufzeit, der Kunde mehr und mehr des Produktes nutzen möchte. Und damit entsteht ein Potenzial auf Umsatzwachstum. Und zwar in der Phase der Laufzeit, ja, nach Vertragsabschluss. Wo siehst du dafür Potenzial auch im Maschinen- und Anlagenbau? Weil wenn ihr jetzt heute ein Pay-per-Use-Produkt an den Kunden vergebt, dann habt ihr einen fixen Basissatz pro Monat und eine Stundenrate. Mhm. Aber über welchen Hebel könnt ihr euer Wachstum, Umsatzwachstum dann in der Zukunft auch noch steigern?
Ja, ich persönlich glaube, das ist schon noch in unserer Branche zumindest schon noch ein ordentlich langer Weg, den wir da, glaube ich, noch zurückzulegen haben. Aber ich glaube, eine Sache hilft uns dabei oder wird das vielleicht auch beschleunigen. Und zwar die Kompetenz in den Betrieben, die wird abnehmen. Das heißt, wenn wir in die Betriebe schauen, in denen wir unterwegs sind, da haben wir einen Altersdurchschnitt von 45 plus. Also das heißt, ich sage mal, die Generation, die jetzt heranwächst, die wollen gerne ins Büro, wollen Paper scheffeln. Also das heißt, vielleicht sich die Finger nicht unbedingt schmutzig machen. Aber diese Kompetenz in der Werkstatt, also das wird sich auch irgendwann nochmal drehen, weil das werden dann die Besserverdienenden sein, die solche vollautomatisierten Anlagen betreuen und steuern können. Und da liegt natürlich die Chance für uns als Hersteller, dass wir diese Kompetenz letztendlich als einen Service und letztendlich digital auch mitliefern. Vor kurzem einen interessanten Beitrag von Trumpf. Die machen Pay per Part, ja. Eigentlich auch ein sehr interessanter Ansatz. Geht bei uns ein bisschen schwierig, weil bei uns nicht wirklich ein fertiges Teil von der Maschine runterkommt, sondern das ist eine Vorstufe, was wir produzieren. Aber die haben die Idee, letztendlich den ganzen Prozess zu übernehmen beim Kunden. Also der Kunde ist letztendlich derjenige, der Aufträge, ja, heranbringt. Und der Hersteller ist nicht nur für die Maschine verantwortlich, sondern letztendlich auch mehr oder weniger für die Produktion, für alles drumherum. Ist für mich ein Modell, was ich gut finde, was wir auch vorantreiben werden. Ich glaube, dass es bei uns noch eine Ecke dauern wird, um unsere Branche da auch zu überzeugen davon. Aber ich glaube, das ist der Weg, die Richtung, die wir gehen müssen, dass wir gewisse Funktionalitäten digital anbieten oder auch Verantwortung übernehmen, ja, in dem Prozess. Also nicht nur das Nutzungsgut zur Verfügung stellen, sondern letztendlich auch Prozessverantwortung übernehmen.
Michael, vielen Dank. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich bedanke mich sehr für deine Ausführungen.
Ja, war sehr kurzweilig.
Das freut mich. Gib uns doch trotzdem bitte zum Schluss dieser Folge nochmal einen Ausblick auf eure kommenden 12 bis 18 Monate. Welche Schwierigkeiten siehst du da und welche müsst ihr jetzt angehen, überwinden, damit ihr euer Pay-per-Use-Modell noch weiter etabliert?
Ja, also was in Richtung Pay-per-Use betrifft, haben wir jetzt einen schönen Schritt gemacht, indem wir eben einen Finanzierungspartner gefunden haben, der uns da, sage ich mal, von der finanziellen Seite dann, ich sage mal, entlastet, dass er letztendlich die Anlage bei uns kauft und dann das ganze Pay-per-Use-Modell oder das Abrechnungsmodell für uns dann übernimmt. Ja, die Herausforderungen werden sicherlich sein, das in saubere Bahnen zu bekommen. Wir haben jetzt die ersten Abschlüsse damit gemacht und auch in Umsetzung. Da werden sicherlich auch noch der ein oder andere Fallstrick wird dann noch lauern in diesem Modell, weil im Moment gab es da bisher ja noch keine Blaupause für uns, wo wir gesagt haben, genauso machen wir das. Ich sage mal, die Rahmenbedingungen sind klar gesteckt, aber den Kunden fallen da immer noch mal ein paar Dinge ein, die wir nicht auf dem Schirm haben. Ja, was ist jetzt, wenn die Anlage nicht verfügbar ist? Ja, sagt der Kunde, ich würde jetzt gerne arbeiten und dir Stunden bezahlen, aber ich kann nicht. Ne? Also es sind alles so Dinge, da werden wir sicherlich noch lernen müssen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir da in dem Bereich, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wird ein paar Neuentwicklungen geben und gerade das, was wir jetzt auch besprochen haben, Softwarelösungen, die man auch temporär zuschalten kann, wegschalten kann. Das sind so die Dinge, die wir versuchen, noch mehr in den Markt zu bringen.
Vielen Dank, Michael Huth, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
Mich gefreut. Ja, kann ich nur zurückgeben, Julius.